Ja, schön, dass ihr gekommen seid und dass wir gemeinsam das Wort Gottes miteinander betrachten können. Heute Morgen geht es um ein Thema, nicht um eine einzelne Bibelstelle, keine exegetische Auslegung, sondern eigentlich um ein Thema, das folgendermaßen lauten könnte. Auf unsere geistliche Gesundheit achten. Der Gesundheitscheck. Wenn man so Richtung 50 ist, manche Sachen sind schon mit 45, aber so 50, 55, dann bietet die Krankenkasse ja für uns Menschen Vorsorgeuntersuchungen an. Gesundheitscheck. Der Hausarzt, der überprüft den Blutdruck, Blutuntersuchung, Zuckertest, Cholesterin. Bei den Männern vielleicht eine Prostata-Untersuchung, bei den Frauen Brustkrebs oder sonstige Krebsvorsorge, Darmkrebsvorsorge. Man checkt einen durch, weil man will ja früh Dinge erkennen, sollte was im Gange sein. Nicht nur in unserem Irdischen sollten wir einen Check machen, sondern auch in unserem Geistlichen, unser geistliches Leben. Es wird sehr viel für die irdische Gesundheit getan, aber wie viel tun wir für unsere geistliche Gesundheit? Das ist ja auch die Frage. Manche geben viel Geld aus für Pillen, Präparate, manche fürs Abnehmen, die anderen für sonst irgendwas gegen Zellulitis oder irgendwelche Pillen, irgendwelche Ausgaben, Fitnessstudio-Ausgaben, dass die Muskulatur besser ist. Also Menschen machen eigentlich große Anstrengungen für ihre irdische Gesundheit. Aber was tun wir Gläubige für unsere geistliche Gesundheit? Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind da ein bisschen nachlässiger. Wird schon alles gut gehen? Alles gut. Komme ich heute nicht, komme ich morgen? Die Frage ist, ob das so eine gute Strategie ist. Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht vor denen, die euren Leib töten können, aber die euch nicht praktisch das ewige Leben rauben können. So, das ewige Leben ist eigentlich im biblischen Sinne noch kostbarer als der irdische Leib, das irdische Leben. Aber irgendwie in dieser Welt ist die Tendenz eher umgekehrt. Wir kümmern uns ganz, ganz explizit und sehr detailliert und ganz enorm um unsere irdische Gesundheit. Und das andere, das ist so eine Frage. So, es geht heute Morgen auch darum, dass wir als Gläubige die christliche Gemeinschaft, dass wir die christliche Gemeinschaft als Gläubige als unverzichtbar erkennen. Gemeinschaft ist elementar wichtig. Die Gemeinschaft der Christen ist so wichtig wie das Wasser für den Fisch. Wir brauchen die biblische Gemeinschaft. Wenn das nicht so wäre, hätte Jesus nicht die Gemeinde, die Ekklesia, ins Leben gerufen oder ins Leben rufen müssen. Die Gemeinde ist die Anzahl der aus der Welt herausgerufenen, wiedergeborenen Gläubigen. Das soll die Gemeinde sein, die sich dann als Versammlung treffen. So sagt uns das Wort Gottes. Wenn es unnötig wäre, dass wir uns versammeln, hätte Jesus keine so enorme Betonung darauf gelegt. Aber heute, und vielleicht müssen wir das auch im Kontext der Endzeit sehen. In der Endzeit ist auch die Rede vom großen Abfall. Dass der eine oder andere eben einfach andere Dinge wichtiger erachtet als sein Glaubensleben. Das war schon, als Jesus auf die Welt kam, damals. Eigentlich hätte Israel auf den Messias warten sollen. Aber wer hat denn auf den Messias gewartet? Nur eine Handvoll. Maria und Josef, Simeon und Hanna, Elisabeth und Zacharias. Ein paar. Und die anderen waren alle überrascht, dass der Messias kommt. Vielleicht ist es jetzt auch die Zeit, dass Jesus bald wiederkommt. Und wir wissen ja von dem Gleichnis der 10 Jungfrauen, alle sind eingeschlafen. Alle sind eingeschlafen. Und dann um Mitternacht, als der Ruf ertönt, auf, der Bräutigam kommt, nun plötzlich haben alle sich hergerichtet und festgestellt, 5 davon, wir haben ja gar nicht genug Öl. Und die bereit waren, durften mitgehen zur Hochzeit. Die anderen mussten sich erst Öl besorgen. Das heißt, sie hatten nicht genug geistliche Kraft, Verbindung zum Herrn. Und als sie dann kamen mit ihrem Öl, war die Tür zu, die Hochzeit hat stattgefunden. Es war zu spät. Es gibt auch ein zu spät im Reich Gottes. So, man redet natürlich schon Jahrzehnte von der Endzeit und vielleicht denkt der ein oder andere, ja, das haben sie schon vor 2000 Jahren gesagt. Schauen wir mal. Aber irgendwann ist wirklich der Moment und die Entrückung weiß niemand. Keiner weiß Tag noch Stunde. So, das ist eine große Herausforderung. Und deshalb lass uns mal unseren geistlichen Gesundheitscheck anschauen. Ich lese aus Matthäus 4,4. Vielleicht können wir dazu nochmal aufstehen. Matthäus 4,4 heißt es. Ein Vers. Da heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Oder Luther übersetzt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Soweit das Wort, der Herr segne es und ihr dürft wieder hinsitzen. Wenn wir über einen geistlichen Gesundheitscheck reden, dann geht es erstens einmal auch um die Ernährung. Wenn wir im Irdischen, wenn jemand, ich hatte da bei uns in der Straße wohnte jemand, ein Mann, der hat viel geraucht und gern getrunken, aber kaum gegessen. Und dann ist er mit, erst ist er früher in die Rente und kurz darauf gestorben. Warum? Weil der Körper war ausgemergelt, da war keine richtige Ernährung. Wir brauchen Vitamine, wir brauchen auch Fleisch, auch hochwertiges Eiweiß. Wir brauchen eine gesunde Nahrung, eine gesunde Ernährung. Da gibt es so ein altes Sprichwort vom Volksmund, der sagt, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Also ordentliche Ernährung. Wenn jemand Sportler ist, bekommt er einen klaren Speiseplan, einen Essensplan, einen Diätplan. So, Ernährung ist wichtig. Für uns Gläubige in der Übertragung ist die geistliche Ernährung das Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen eine klare Lehre des Wortes Gottes, dass wir klar verstehen, was Gott von uns haben will. Wir brauchen die geistliche Nahrung. Und genau das sagt Jesus bei der Anfechtung des Teufels in Matthäus 4, das ich gerade gelesen habe. Der Teufel sagt Jesus, du hast jetzt 40 Tage gefastet, du hast Hunger und jetzt mach doch aus diesen Steinen Brot, wenn du Gottes Sohn bist. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt von jedem Wort Gottes. Von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wir leben von unseren Andachten. Wir leben vom Wort Gottes, von der Bibel. Als der eiserne Vorhang noch war, haben viele Gläubige Bibeln geschmuggelt. Warum? Weil die Bibel das Wort Gottes ist. Sie haben es nach Ostdeutschland, nach Ukraine, nach Weißrussland, nach Russland, nach Serbien, Kroatien, wo auch immer, in den Osten geschmuggelt. Wort Gottes. Nach China geschmuggelt. Wort Gottes, weil das Nahrung ist für die Seele. Wir brauchen Wort Gottes. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. In anderen Worten ist, Jesus stillt den Hunger. Unsere Seele hat auch Hunger. Nicht nur unser Leib. Wenn unser Leib Hunger hat, dann ziehen sich da so die Magensäfte zusammen und dann wissen wir, ich sollte mal was essen, ich habe Hunger. Aber unsere Seele hat auch Hunger. Und oft überhören wir übersehen das, dieses Gefühl nach geistlichem Hunger. Ich brauche jetzt geistliche Nahrung. Es gibt ja auch magersüchtige Menschen, die den Eindruck haben, sie sind zu dick. Die haben, was weiß ich, 50 Kilo, 45 Kilo als erwachsener Mensch, das ist einfach zu wenig. Aber die haben immer noch das Gefühl, sie sind zu dick. Also die haben eine falsche Selbstwahrnehmung. Und sich aushungern hat etwas zu tun mit Kontrolle über das eigene Leben. Aber eigentlich lehrt uns die Bibel, übergib die Kontrolle deines Lebens Jesus und such bei ihm Kraft. Denn wir haben nicht die Kraft, heilig zu leben, aus uns selber, aus unserer Anstrengung. Gott hat nirgends gesagt, aus eigener Kraft sollst du Wunder vollbringen. Nirgends. Er sagt, im Namen Jesu sollst du sprechen. Im Namen Jesu glauben. Im Namen Jesu handeln. Aus der Kraft, die Gott schenkt, handeln. Nicht aus eigener Kraft. So, unsere Seele hat Hunger. Aber Jesus ist es, der unser geistliches Leben erhält und ernährt. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt, ich bin für dich die Speise. Du brauchst mich. Der Mensch braucht Jesus. Wenn er Jesus nicht hat, hat er eine Grundstimmung an Hunger. Und ich bin überzeugt, es gibt in unserem Land Millionen von hungrigen Menschen, die auf der Suche sind nach Sinn des Lebens, auf der Suche nach Anerkennung, nach Bedeutung, nach Ewigkeitswerten, und manche sammeln Münzen, andere Briefmarken, andere sammeln Vermögen, andere sammeln Bildungstitel, und irgendwie, wenn man was erreicht hat, dann ist es nicht mehr interessant, dann ist nur wieder der nächste Titel und die nächste Wohnung und das nächste Haus und die nächste paar tausend Euro sind wichtig. Das Nächste, es ist einfach nie genug. Aber Jesus sagt, schau mal, ich bin das Brot des Lebens, du brauchst mich. Wenn du zu mir kommst, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Ich sage das immer wieder, ich hatte, als ich in der Ausbildung war als junger Mann, nach der Schule hatte ich einen Kollege, ich glaube, er hat ein Wohnmobil, und auf jeden Fall, der war immer auf Achse. Wenn das Wochenende kam oder verlängertes Wochenende, was auch immer, dann Donnerstagabend oder Freitagabend rein ins Wohnmobil und losgefahren. Und wisst ihr, das Erstaunliche ist, es gibt ja heute Leute, man nennt sie Cosmopolitan, also Weltbürger, Leute, die auf der ganzen Welt unterwegs sind. Durch die Billigfliegerei können die Menschen überall auf der Welt unterwegs sein. Als ich ein Kind war, war das schon eine schöne Sensation, wenn man in die Schweiz oder nach Österreich kam. Und heute sind die Leute rund um den Globus unterwegs. Ob in Moskau oder New York, ob in Sydney oder was weiß ich war, in Christchurch oder in Kanada oder in Norwegen. Die Leute sind überall. Aber das Erstaunliche ist, es hat mir noch keiner gesagt, ich habe jetzt so und so viele Dinge gesehen in dieser Welt, es ist jetzt genug, ich bin zufrieden, es reicht mir. Diese Reisen, die sind eine momentane Befriedigung und nach einiger Zeit ist die Leere wieder da. Es reicht nicht. Das sind wie so löchrige Brunnen oder Gefäße, die löchrig sind. Du kippst was rein und nach einer Weile ist wieder leer. Wie Sand, das in den Händen zerrinnt. Das befriedigt nicht, es stillt den Hunger nicht. Und das ist ganz einfach deshalb, weil nichts unseren inneren Hunger stillen kann, als Jesus allein. Jesus, wenn wir Jesus haben, wenn wir den Glauben an Jesus haben, dann kommt in unser Leben eine innere Zufriedenheit, sodass wir auf einmal genügsam sind, dass wir mit dem, was wir haben, so zufrieden sind, dass wir nichts anderes mehr brauchen. Wir brauchen nichts mehr. Es reicht. Wenn du Essen und Trinken hast, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wenn du eine Beschäftigung hast und ein gewisses Einkommen, das reicht, dann bist du einfach zufrieden. Ich habe Jesus und es reicht. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist er ist es, der unser geistliches Leben erhält und nährt. In Johannes 4 lesen wir, Jesus war unterwegs durch Samaria und dort an diesem Brunnen, Jakobsbrunnen hält er und um die Mittagszeit, da war ja die Frau, wir kennen die Geschichte, und Jesus spricht die Frau an und sagt, du, gib mir doch was zu trinken, sagt die Frau, ja, du hast doch gar kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Und irgendwann sagt Jesus, wenn ich das Wasser, das ich dir geben würde, da würdest du nicht mehr durstig sein. Die Frau wird voller Neugier und sagt, Herr, gib mir dieses Wasser. Jesus sagt, jeden, der von diesem Wasser trinkt, von diesem irdischen Wasser, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wenn wir das Wasser, das Jesus uns gibt, ist nicht eine einmalige Geschichte, ist nicht für einen Moment bestimmt, sondern dieses Wasser, das Jesus uns gibt, da geht es eigentlich, er gibt, dieses Geben ist ein, das Verb drückt eine dauernde Handlung aus. So, Jesus gibt uns Wasser, das uns erstens mal beständig den Durst stillt, aber es geht auch um das beständige Geben. So, es geht um einen dauerhaften Lebensstil dieses Trinkens des Wassers Jesu, was wir bekommen. Und das erinnert mich an die Bekehrung. Wir sagen ja, wenn ein Mensch erkennt, er ist ein Sünder vor Gott, dann rufen wir ihn und dann beten wir mit ihm und dann soll er seine Sünden vor Gott bekennen und Gott um Vergebung bitten und dann reinigt Gott ihn. Und dann bekommt er neues Leben, Bekehrung, Wiedergeburt. Und manchmal hat man das so verstanden, ich mache das einmal und dann bin ich Gottes Kind und reicht es fürs Rest vom Leben, brauche ich nichts mehr machen. Es ist nicht richtig, sondern diese Bekehrung, dieses Jesus in sein Leben einladen und ihn Herr sein lassen, das muss ein dauerhafter Lebensstil werden. Im Prinzip geht es darum, dass Jesus jeden Tag neu Herr deines Lebens sein will. Jeden Tag neu. Dauerhafter Lebensstil. Man könnte noch viel sagen. Ich möchte die Lehre. Das Brot für den inwendigen Menschen ist das Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes. Ohne dieses Wort Gottes, Paulus schreibt, ich will euch nicht in Unkenntnis lassen. Gott will uns nicht in Unkenntnis lassen. Er will uns Antworten geben auf die Fragen unseres Lebens. Er will uns informieren, wie er denkt und dass wir ihn verstehen, dass wir wissen, was er mit uns vorhat. Alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Also das Wort Gottes dient uns auch, damit wir ausgerüstet werden, befähigt werden, in gute Werke zu tun. Also, dass unser Handeln mit Gottes Vorstellungen in Übereinstimmung ist. Dass wir wissen, was will denn Gott überhaupt von mir? Was will Gott in dieser Situation? Dazu dient das Wort Gottes. Punkt 1. Punkt 2, die Gemeinschaft. Jesus sagt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Also da, Jesus sagt, zwischen Hirte und Schafe, da ist ein Verhältnis da. Und zwar geht es um ein Vertrauensverhältnis. Vertrauensverhältnis. Es gibt Herren-Sklaven-Verhältnisse. Es gibt das Verhältnis eines Diktators, wie zum Beispiel in Weißrussland, zu seinem Volk, der das Volk mit Militär und Staatsgewalt niederknüppelt, in die Gefängnisse wirft. Das ist auch ein Verhältnis. Aber bei Jesus geht es um ein Vertrauensverhältnis. Es geht um eine gegenseitige Wertschätzung, um Liebe und nicht um Zwang. Jesus schenkt uns die Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. In anderen Worten, Jesus geht voran und die Schafe folgen ihm. Die Schafe erkennen, was der Hirte will und sie folgen freiwillig. Diktatoren zwingen die Menschen zu folgen. Sie erpressen sie, sie setzen sie unter Druck zu folgen. Aber Jesus sagt, komm, freiwillig, komm mit. Du darfst selber entscheiden, geh mit mir. Der Weg, den ich mit dir gehe, ist ein guter Weg. So, es geht darum beim Christsein um die Pflege einer Vertrauensbeziehung zu Jesus. Und diese Pflege findet auch im Reich Gottes in der Gemeinde statt. Dort, wo Gottes Volk sich versammelt, dort findet auch Pflege statt. Pflege. Deshalb ist es kein Luxus, Versammlungen zu besuchen. Kein überflüssiger Luxus, sondern eine notwendige Gesundheitsvorsorge für unser geistliches Leben. Und der Hebräerbrief schreibt, Hebräer 10, 25, ich möchte euch ermahnen, liebe Geschwister. Übrigens, der Hebräerbriefschreiber, da waren schon ungefähr 30 Jahre die Himmelfahrt vorbei. Die erste Gemeinde ist schon in die Jahre gekommen. Und dann schreibt dieser Hebräer, lasst uns aufeinander Acht haben. Also es heißt nicht, gib auf dich selbst Acht und schau, dass du am besten wegkommst. So denken ja viele Leute. Egal was mit den anderen ist, ich zuerst, mir das Beste. Ich muss gut wegkommen. Das steht da nicht. Da steht, lasst uns, die Gläubigen, aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Indem, also wie sollen wir das tun? Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Nicht versäumen. Das wurde geschrieben an Gemeinden oder an eine Gemeinde, die in die Jahre gekommen war. Bestimmt 30 Jahre war sie alt. Und die Gefahr ist, wenn Kirchen, Gemeinden, Organisationen ein gewisses Alter haben, dann werden bestimmte Dinge zum Ritual, zur Tradition. Man macht es immer gleich, weil es mal schön war. Und irgendwann macht man es nur noch aus Routine und denkt sich nichts dabei. Und genau das will Jesus eigentlich vermeiden. Aber, und er will, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Es ist nicht egal, ob die Person, die neben mir immer sitzt, die heute nicht da ist oder irgendwann nicht da ist, ist nicht egal. Das ist wichtig, dass die Person da ist. Es ist wichtig, dass wir alle beisammen sind, dass wir zusammenhalten. Wenn du da bist, ich kann jetzt nur zu dir sprechen, weil die anderen, die nicht da sind, die hören es ja nicht. Aber es wäre schön, wenn sie es auch hören würden. Ja, es ist wichtig, dass mein Nebensitzer da ist. Und dass ich ihm das sage. Schön, dass du da bist heute. Ich freue mich. Wir gehören zusammen. Wir sind Reich Gottes. Kulturelle Unterschiede spielen keine Rolle. Nationalitäten spielen keine Rolle im Reich Gottes. Gesellschaftlicher Stand spielt keine Rolle im Reich Gottes. Das Reich Gottes, ich habe das schon mal gesagt, das Reich Gottes ist das beste Integrationsinstrument für viele Kulturen, gesellschaftliche Schichten, Geschlecht, Sprache. Im Reich Gottes sind alle vor Jesus gleich und sind wertvoll. Das Reich Gottes, eigentlich müsste man in Deutschland beten, dass Menschen Christen werden, dann wäre das Integrationsproblem auch einen großen Schritt vorwärts gekommen. Es wird immer diskutiert, die Leute müssen die Sprache lernen. Natürlich muss man die Sprache lernen. Aber nur die Sprache zu lernen, das ist noch lang keine vollendete Integration. Sondern es geht darum, dass gegenseitige Wertschätzung stattfindet, dass man willkommen ist. Und im Reich Gottes sind alle Nationalitäten willkommen, alle Geschlechter, alle gesellschaftlichen Schichten, ob hochgebildet oder ungebildet, das ist egal. Wir sind alle, ob Sklave oder Freier, ob Mann oder Frau, egal. Wir sind alle willkommen bei Jesus. Amen. Gemeinschaft ist wichtig. Meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Die Beziehung zu Jesus gibt uns Sicherheit. In der Beziehung zu Jesus haben wir Sicherheit. Niemand wird dich aus meiner Hand rauben, sagt Jesus. Niemand. Du gehörst mir. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du das so willst, dann bleibt es auch so. Von Jesus Seite aus wird sich da nichts ändern. Nur wenn wir uns willentlich gegen Jesus entscheiden würden, würde sich was ändern. Er zwingt uns zu nichts. Aber wenn wir Jesus weiter als Heiland und Erlöser haben wollen, dann werden wir sicher sein. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So, es geht um in Verbindung bleiben mit Jesus. So wie die Rebe am Weinstock bleibt, so müssen wir Gläubige an Jesus bleiben. Und dieses Bleiben ist ein beständiger Prozess, wir müssen dranbleiben. Solange wir dranbleiben, werden wir auch versorgt vom Weinstock mit Nährstoffen, bildlich gesprochen. Solange wir in Jesus bleiben, kriegen wir geistliche Nahrung. Und solange wir in Jesus bleiben, Jesus sagt in Vers 2, jede Rebe, jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Oft habe ich schon gehört, ja, wir müssen zuerst Seelsorge machen. Wir müssen die Leute Seelsorge machen. Und wenn sie dann richtig beseelsorgert sind, dann erst können sie etwas tun im Reich Gottes. Wir müssen erst ein Gemeindegebäude haben, dann können wir missionieren. Wir müssen erst mehr Leute werden, dann können wir was tun. Das stimmt nicht. Jesus sagt, die Rebe, die Frucht bringt, also eine Rebe, die am Weinstock ist, angewachsen ist, wenn da eine Verbindung zu Jesus da ist. Wenn wir uns bekehrt haben, beginnen wir Frucht zu bringen, weil der Heilige Geist in unserem Leben ist, weil wir ein Zeugnis haben, unser Bekehrungszeugnis, mit dem wir arbeiten können. Die Rebe, die Frucht bringt. Natürlich ist es so, dass wenn wir uns bekehrt haben, noch nicht alles geordnet ist, dass wir teilweise unser Leben neu ordnen müssen, dass wir Dinge aus der Vergangenheit bereinigen müssen, dass wir vielleicht um Entschuldigung bitten müssen, dass wenn wir vielleicht gestohlen haben, dass wir wieder erstatten, wie Zachäus der Zöllner, der den Leuten das Geld abgeknöpft hat. Er hat gesagt, wenn ich was, ich gebe es vierfach wieder. Ich will mein Leben in Ordnung bringen. Ich will vor Gott reine Hände haben. Wenn wir anfangen, Frucht zu bringen, dann wir können gleich beginnen zu dienen. Wir müssen nicht auf irgendetwas warten. Das ist eine Irrlehre. Das stimmt nicht. Wer Frucht bringt, der soll weitermachen. Jesus wird ihn reinigen, während wir dienen. Das ist der Unterschied. Das ist die Wahrheit. Jesus wird uns reinigen, während wir anfangen zu dienen. Das ist die Wahrheit. Ich möchte schnell weitergehen. Gesunde Gemeinschaft ist für unser Glaubensleben enorm wichtig. Gesunde Gemeinschaft. Da gibt es also einen Spruch, der heißt, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Es gibt auch Fehlentwicklungen im Reich Gottes, krankhafte Entwicklungen, was die Gemeinschaft anbetrifft. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, ordnet euch einander unter und tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Also gegenseitige Unterordnung. Und dann redet er von den Männern und von den Frauen, dass man sich gegenseitig unterordnet. Also Unterordnung ist ein biblisches Prinzip. Der Petrus schreibt es auch, unterordnet euch aller menschlichen Einrichtungen um des Herrn willen. Sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm, von dem König gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Also Autoritäten sind von Gott eingesetzt. Autoritäten, staatliche Autoritäten sind von Gott eingesetzt. Manche sind gute Autoritäten und manche sind nicht gute Autoritäten. Aber wir haben nicht das Recht, einfach zu sagen, der ist nicht gläubig, deshalb interessiert mich nicht, was der sagt. Sondern solange unser Glaubensleben nicht verboten wird, wenn es um Steuernzahlen geht, wenn es um Verkehrsregeln geht, da sind wir verpflichtet, das einzuhalten. Nur wenn man uns unser Glaube verbieten würde, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. So, ordnet euch unter. Es gibt aber auch Situationen, wo sich Gläubige oder Menschen verselbstständigen. Ich möchte ein Beispiel aus der Medizin bringen. Krebs ist eigentlich eine Verselbstständigung von Zellen. Zellen wachsen zum Beispiel überdurchschnittlich schnell, Krebszellen. Also die sind nicht mehr normal, keine normalen Zellen mehr. Ob das jetzt in der Lunge ist, ob das im Darm ist oder wo auch immer das ist. Es gibt praktisch, die Zellen funktionieren nicht mehr so, wie sie funktionieren sollten. Und auch im Reich Gottes gibt es so etwas. Es gibt im Reich Gottes Leute, die sagen, wer hat mir was zu sagen? Der Herr hat mir gezeigt und dann mache ich, was ich will. Die Gemeindeleitung interessiert mich nicht. Das ist eine Verselbstständigung. Und das hat mit biblischer Lehre nichts zu tun. Nichts. Der einzigste Recht, dass wir eine Veränderung vornehmen, ist, wenn Irrlehre verbreitet wird. Wir müssen nicht Irrlehre glauben. Aber wenn geordnete Verhältnisse in einer Gemeinde sind, haben wir nicht das Recht, uns abzuspalten oder selbstständig zu machen oder so etwas. Das ist wie Krebs an einem Leib. Das ist ungut. Das schädigt den Leib, Leib Christi. Paulus schreibt an die Römer: Ich ermahne euch, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten. Und wendet euch von ihnen ab. Also es gab auch damals schon Leute, die spalterisch gewirkt haben, die gesetzlich gewirkt haben. Die haben einfach Regeln aufgestellt und gesagt, wir sind, natürlich haben die das nicht so offensichtlich gemacht, aber in ihren Köpfen, wir setzen den Maßstab aller Dinge und ihr müsst so tun, wie wir das wollen, weil wir haben es erkannt. Und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr nicht biblisch. Damit kommt Spaltung in den Leib. Die biblische Lehre ist die, jeder Gläubige hat ein individuelles Tempo zu wachsen. Die einen wachsen geistlich schneller und die anderen langsamer. Und niemand von uns hat das Recht, jemand unter Druck zu setzen wegen geistlichem Wachstum. Niemand. Aber es gibt Leute, die sowas tun und dann gibt es Spaltungen, dann gibt es Ärgernisse. Und Paulus sagt, distanzier dich von solchen Leuten. Distanzier dich, dieser Einfluss ist nicht gut. Man könnte noch viel dazu zu sagen. Also wir haben über die Lehre gehört, wir haben über die geistliche Nahrung, wir haben über die Gemeinschaft gehört, wie wichtig Gemeinschaft ist und gesunde Gemeinschaft. Und nun als nächstes noch das Atmen, unser Atmen. Atmen ist das, oder Gebet ist das Atmen der Seele. Wenn wir nicht genügend Sauerstoff bekommen, dann schädigt das unser Gehirn. Weil unser Gehirn muss über den Blutkreislauf mit Sauerstoff versorgt werden. Wenn Kinder im Geburtskanal stecken bleiben zu lange, kann es sein, sie kommen behindert auf die Welt, weil die Sauerstoffversorgung nicht funktioniert hat. Wenn bei Herzinfarkt, Herzstillstand zu lange die Sauerstoffversorgung nicht da ist, können Menschen auch behindert sein. Man reanimiert sie, sie kommen nochmal zum Leben, aber sie sind nicht mehr die Alten wie vorher, weil der Sauerstoffmangel ihr Gehirn geschädigt hat. Das Gebet ist das Atmen der Seele. George Floyd in Amerika wurde von einem Polizisten das Knie auf den Hals gedrückt und er sagt, I can't breathe, ich kann nicht mehr atmen, hat er geschrien. Und der Polizist ist auf ihm drauf geblieben und zum Schluss war er tot. Wir brauchen das Gebet. Gebet ist elementar wichtig für unsere geistliche Gesundheit. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich, betet unablässig, ständig. Und dieses Wort heißt eigentlich, dieses Wort Gebet heißt an dieser Stelle, in Verbindung bleiben mit Gott. Es geht darum, dass wir in unserem Leben auch im Alltag ständig in Verbindung bleiben mit Gott. Ob wir Schnitzel machen oder ob wir im Lager Material sortieren oder ob wir Auto fahren oder ob wir Gartenarbeit machen. Es geht ständig um in Verbindung zu sein mit dem Herrn im Herzen. Betet unablässig. Mein vierter Punkt und letzter Punkt ist, ich bin eigentlich schon viel zu weit, aber ich möchte den letzten Punkt noch sagen. Es geht auch um die Untersuchung unseres Herz-Kreislauf-Systems, bildlich gesprochen, im Irdischen. Und das Herz-Kreislauf-System ist im Reich Gottes die Belastbarkeit. Wandelt würdig der Berufung, schreibt Paulus in Epheser 4, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut. Und jetzt kommt's: einander in Liebe ertragend. Es gibt Momente auch im Reich Gottes, auch in der Gemeinde, in der Ekklesia, wo wir nicht alle einer Meinung sind, wo wir vielleicht aneinander uns reiben. Aber Paulus schreibt, du, ertrag mal den anderen. Ertragt euch. Das heißt, du bist nicht so glücklich, aber du hast auch nicht das Recht, in einen Wut- und Zornausbruch zu kommen, sondern du musst jetzt mal diese Situation ertragen. Die gefällt dir nicht, ertrag sie in Liebe. Was gibt es? Es gibt aber auch andere Leute. Entweder das geht nach meinen Vorstellungen oder ich, wisst ihr, das fängt schon bei den Kindern an. Entweder ihr spielt so, wie ich will, oder ich packe meine Sandelsachen und gehe nach Hause. Ja, sowas gibt es. Nicht nur bei Kindern, auch bei anderen Altersgruppen. So, es geht um unsere Belastbarkeit. Es geht darum, dass wir auch im Geistlichen unsere Muskulatur trainen, unsere geistlichen Muskeln, ja, dass wir in der Liebe, in der Freude, in dem Frieden wachsen, in der Langmut, in der Freundlichkeit, im Gutsein wachsen, in der Sanftmut, auch in der Enthaltsamkeit. Also das heißt, wir müssen auch lernen als Christen, und der Heilige Geist hilft uns dazu, dass wir bestimmte Dinge verzichten. Enthaltsamkeit heißt, ich verzichte mal auf was. Vielleicht für eine gewisse Zeit. Das ist biblisch. Das ist Training für unser Glaubensleben. Es geht auch um Ausdauertraining. Zum Schluss Römer 5, da heißt es, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass Trübsal Ausharren bewirkt, Ausharren Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. In anderen Worten, Gott mutet uns manchmal einen Stresstest zu. Also er mutet uns Trübsal, Drangsal oder Druck zu. Manche Schüler sind im Prüfungsdruck, Prüfungsstress, andere sind am Arbeitsplatz unter Zeitdruck. Es gibt da alle möglichen Formen von Druck. Trübsal, Druck, Drangsal. Und Paulus schreibt, wir rühmen uns dieser Trübsale. Also er hat eine positive Einstellung gegenüber Druck. Denn er sagt, okay, Trübsal bringt eigentlich Ausharren, Geduld, bringt Durchhaltevermögen. Und Durchhalten bringt Bewährung, Verlässlichkeit. Und diese Verlässlichkeit, wenn ich das hinter mich gebracht habe, dann erwächst in mir Hoffnung. Hoffnung auch für das nächste Mal, dass ich durchhalte. Und so weiter. Also wir könnten da noch viel dazu sagen, zu unserer geistlichen Gesundheit. Ich möchte aber einfach zum Schluss kommen. Wir brauchen die Gnade Gottes, dass unser Glaubensleben gelingt. Und wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen einander. Und wir brauchen Dankbarkeit füreinander. Und es geht darum, einander gegenseitig zu helfen und zu ermutigen, dass wir uns verstehen als ein gemeinsamer Leib. Jesus ist das Haupt, wir sind der Leib. Wir sind der Leib. Und der Leib hat viele Glieder. Und eigentlich die Gelenke, das ist das Bindeglied zwischen den Gliedern, ja? Der Unterarm und der Oberarm, dazwischen ist ein Gelenk. Und dieses Gelenk ist die Liebe. Die Liebe verbindet uns. Wir sind individuell, aber die Liebe hält uns zusammen. Dass wir in Liebe miteinander umgehen. Und dass wir uns in Liebe auch ermahnen, ermutigen und sagen, auf, komm, Mensch, wir vermissen dich und lasst uns gemeinsam das Ziel erreichen. Ich glaube, jeder, wenn du zu deinem Arzt gehst, denk über die Predigt nach. Was macht der Arzt? Was könnte das im Geistlichen für mich bedeuten? Wo klemmt es bei mir? Wo kann noch was verbessert werden? Und so weiter. Gut, dann sage ich einfach mal Amen an diesen Punkt. Man könnte eine ganze Serie draus machen, aber das haben wir nicht die Zeit. Lasst uns einfach auch noch das Abendmahl miteinander feiern. Und ich lese euch den Text vom Abendmahl vor. Und dann möchten wir auch das Abendmahl miteinander feiern.